Draftcast Nummer 169. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und reden natürlich auch in 2018 Football. Wir, das sind Roman, Jon und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Hallo Christian. Wie gewohnt bekommt ihr von uns heute vier Spieler auf die Ohren, die wir uns genauer angeguckt haben und dann hier heute analysieren werden und unsere Grades euch sagen werden. Aber vorher wollen wir uns noch mit etwas beschäftigen, was kurz vor Weihnachten war. Was war das, der 20., 12.?
Ich glaube.
Ja. Early Signing Day war nämlich im College Football und nein, wir wollen jetzt nicht alles Mögliche analysieren und euch erzählen, wie toll die Klasse von Georgia bis jetzt aussieht.
Genau, Georgia hat alle, Texas hat alle Defensive Backs bekommen und Georgia hat alle guten, die restlichen guten Spieler bekommen, das müsst ihr nur wissen.
Ja, und Clemson hat vier Top Ten abgegriffen, das kann man auch nochmal erwähnen.
Clemson recruitet sich gerade ziemlich den Arsch ab, ja. Also das ist viel Spaß für Florida State in den nächsten Jahren. Es werden heftige Duelle werden.
Aber, Christian, ja. Und ich erwarte jetzt von dir zwei ausführlichste Scouting-Berichte natürlich. Zwei deutsche Hoffnungsträger haben wir mal wieder am College, die ja hochgehypt wäre jetzt übertrieben, aber die für deutsche Prospects relativ viel Presse abbekommen haben im Vorfeld der Signing Days. Und die haben sich für zwei Colleges entschieden. Und wobei, ich sag jetzt einfach auch nochmal die Namen und die Colleges und du kommst dann danach. Ja. Zum einen Julius Welschow. Du sagst gleich, wo der herkommt. Hat sich, nachdem er zunächst bei Georgia Tech committed war, sich nochmal umentschieden und hat jetzt bei Michigan unterschrieben. Also der wird jetzt in den kommenden sehr wahrscheinlich 4 Jahren von Jim Harbaugh dort gecoacht und dessen Defensive Line Coach.
Ein 4 oder 5, ne?
Wie bitte?
4 oder 5 Jahre. Okay. Mal schauen, ob er Redshirt nimmt oder so.
Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, Defensive End geht dort also zu Michigan und Lorenz Metz hat sich für die Cincinnati Bearcats entschieden. Ein Defensive Lineman, wie es so schön heißt, mit seinen offiziell gelisteten 6'9", 280, ein ziemlich großes Tier. Ja, wahrscheinlich auch eher End als Tackle, wobei er vermutlich so ein bisschen beides spielen kann.
Genau, wobei er vermutlich so ein bisschen beides spielen kann, das ist so ein bisschen das Stichwort, aber wir gehen erstmal kurz zu Welcher. Der hat erstaunlich viel Presse-Coverage erfahren, wie ich finde. Da findet man im Internet, wenn man ihn googelt, auch echt einige Artikel, da haben sich zum Teil auch größere Pressen mit ihm auseinandergesetzt. Oder Presseportale, besser gesagt. Kommt, wie gesagt, aus der Jugend der Munich Cowboys, hat, glaube ich, erst vor 3 Jahren mit dem Football angefangen, hat relativ schnell eine Auswahlmannschaft in Bayern gemacht. Es gibt ja jetzt einige Portale, also es ist vor allen Dingen zwei, also das eine ist Premier Place International, das andere ist Garrett and Imports von Werner. Die Spieler versuchen, die USA zu vermitteln. Natürlich gibt es auch ganz viele Headcoaches in der GFL oder Koordinatoren oder andere Menschen, die schon in den USA waren, die dort Spieler hin vermitteln. Also diese Agencies, diese Agenturen, wie ich sie immer nennen möchte, das ist, glaube ich, der eine Weg, aber es muss jetzt nicht der absolute Weg sein, weil, wie gesagt, ich habe letztes Jahr durch meine Erfahrung in der GFL auch mit einigen Menschen dort gesprochen, die sehr, sehr gute Kontakte in die USA pflegen und da auch entsprechend Unterstützung gewährleisten können. Das vielleicht nochmal vorneweg. Wie gesagt, Welschow, der ziemlich krasse athletische Maße hat, ich glaube 6'4 ist er, und irgendwie ja in einem netten Viererbereich auch läuft. Natürlich, wie die meisten Europäer, super raw, war dann relativ lange bei Georgia Tech committed, also bestimmt 1,5 Monate, 2 Monate, und hat sich dann aber letztlich an dem Mittwoch, der dann diese Phase des ersten Signing Days eröffnet hat, hat dann für Michigan entschieden. Ist der erste Europäer bei Michigan. Wobei ich mich gerade wirklich frage, wie sie darauf kommen und ob Zoltan Meschko nicht als Europäer gilt. Das ist so der Name, der mir jetzt in den Kopf kommt. Der Michigan Panther, erinnerst du dich?
Nein.
Zoltan Meschko. Ich bin mir relativ sicher, dass der Michigan war. Übrigens mittlerweile Pro Football Focus Analyst. Aber vermutlich ist der dann. Also das Ding mit Welchow und mit Metz ist halt, das sind Leute, die haben ihre Football-Sozialisation in Deutschland erlebt. Und deswegen ist es halt signifikant. Und es scheint jetzt so zu sein, dass es in den letzten 1-2 Jahren ein paar mehr Leute gibt, die rüber. 2 Schweden haben unter anderem 2 O-Liner bei Temple unterschrieben. Wir haben den Torwart, den Schaffert gehabt, der jetzt bei Stanford vor 2 Jahren, glaube ich, unterschrieben hat. Also da gibt es schon ein paar Leute, die jetzt so langsam rübergehen. Das professionalisiert sich auch ein bisschen. Zu welcher selber als Spieler kann ich relativ wenig sagen, außer dass er halt krasse Maße und eine krasse Athletik hat und ich einfach gespannt bin, wie er bei Michigan ankommen wird. Und ich vermute es stark, dass er ein Redshirt ja nimmt. Bei Lorenz Metz ist es insofern nochmal eine andere Geschichte für mich persönlich, weil ich den halt selber abspielen sehe. Das Problem ist, ich hätte mehr auf ihn geachtet, wenn ich gewusst hätte, dass er Ambitionen hat, in die USA zu gehen. Der kommt von den Kirchdorf Wildcats, die einen sehr netten Staff haben, das darf ich an der Stelle auch schon mal sagen. Ich meine, ich habe das Relegationsrückspiel mit Nikola gegen die Saarland Hurricanes da gemacht und da war Metz unter anderem dran beteiligt. Er hat größtenteils dieses Jahr bei den Juniors gespielt und da habe ich tatsächlich, ich habe das in der Highlight-Tape gesehen, das ist halt wie Clowny gegen Highschool, so ungefähr. Also, das ist halt eine andere Liga mit Athletik, mit Größe, mit Gerdorf. Ist aber bei den GFL Juniors muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein, wie man das dann letztlich einordnet. In der GFL selber, in der GFL 2, haben die Kirchhoff Wildcats ja dieses Jahr gespielt, kann ich zumindest seine Statistiken nennen, 48 Tackles, 6 Tackles for Loss, 1 Sack, aber wie gesagt, das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil der größtenteils bei den Juniors gespielt hat. Und die Kirchhoff hat dieses Jahr eine ganze Reihe an guten Pass-Rushern hatten. Und deswegen ist es da durchaus gegeben, dass er da nicht immer vielleicht jeden Snap gespielt hat. Also auf jeden Fall interessant. Der ist bei Cincinnati bei einem interessanten Programm. Und ich denke, wir beide werden die Wege von denen auf jeden Fall beobachten. Genauso wie wir das bei Werner, bei Edebali, bei Curtis Feigt, dem West Virginia O-Liner, gemacht haben. Und auch bei den anderen Europäern. Ich habe eben schon gesagt, und jetzt wird mich Nikola vermutlich gleich ins Gesicht geben mit Anthony Mungu, gibt es einen Receiver von Purdue, der Senior ist, aus Frankreich kommt. Also, wir werden das beobachten. Glückwunsch an Metz und an Welchow. Ist auf jeden Fall ein echtes Accomplishment von denen, von diesen beiden Schulen, ein Scholarship-Offer zu kriegen. Und ja, ich weiß nicht, du kannst jetzt gerne noch was ergänzen, weil ich bin jetzt so mit meinem Talk zu den beiden echt durch.
Also Nachschlag nochmal zu Welchow. Du meintest 6'4", also gelistet ist er, je nachdem wo man guckt, mit 6'6 oder 6'7.
Okay, gut,
dann also ich mich dafür. Für so einen Defensive End Prospect eigentlich ideale Größe. Und es gibt einen Tweet von einem Herren namens Isaiah Howell, der für den Michigan Insider schreibt. Und der hat halt getweetet, Michigan Defensive Coordinator, dann @FB_Coach D. Brown sees big things for Wolverine signee Julius Welchow, says he's not a project and could play sooner than later.
Okay.
Also es wird zumindest von dem Defensive Coordinator von Michigan zumindest angedeutet, dass Welchow unter Umständen sogar gleich als True Freshman eingesetzt werden
kann. Okay, ich bin jetzt mal gerade im Dev-Chart der von Michigan. Wolverines. Die verlieren auf jeden Fall ihre 2 Rush-Linebacker, das sind Seniors, Mike McRae und Chase Winovich. Von daher, vielleicht tut sich da ja etwas auf. Dazu noch ein weiterer Senior als Backup, der auf jeden Fall gehen wird. Schauen wir mal. Ja,
und man muss auch sehen, ich meine, sie verlieren auch Maurice Hurst,
genau.
Den Defensive Tackle. Und letzte Saison hat ja Rashan Gary, der eigentlich als Defensive Tackle rekrutierte Freshman, nee, gar nicht, Sophomore war er jetzt, hat Defensive End gespielt, vielleicht rückt der auch in die Mitte, es wird auch noch ein weiterer Platz auf Defensive End frei. Also, ja, mal sehen.
Ja, wie gesagt, wir werden das beobachten, ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung, auch wenn man, das ist vielleicht mein letzter Satz dazu, man sollte die Leute jetzt nicht mit Erwartungen überhäufen. Ich glaube, dass es dem deutschen Football sehr gut tun würde, wenn man viele junge Spieler in die USA rüberbringt, allein für den Wissenstransfer zurück nach Deutschland, selbst wenn die es nicht in der NFL schaffen wollen, weil Welchow ja für sich schon gesagt hat, das ist sein Ziel, dahin zu kommen. Von daher, wie gesagt, viel Glück den beiden Jungs und allen anderen, die dann entsprechend rübergehen. Wir haben auch einen anderen Spieler, der in die Division 2 gegangen ist, da in die FCS. Ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. Und für alle anderen ist es so, ja, schaut euch, ich hoffe, dass die Colleges vielleicht auch ein Stück weit mehr den internationalen Sport ein bisschen in Blick nehmen, vielleicht auch nach Europa schauen, auch wenn normalerweise das Recruiting in den USA völlig ausreichend ist in der Masse, aber es gibt dann noch den einen oder anderen sehr guten, der es schaffen kann. Den einen oder anderen, den es schaffen kann, Roman, ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Denn die vier Spieler, die wir heute reden, die haben vermutlich unterschiedliche, aber doch, wie ich sagen will, relativ gute Chancen, es in der NFL zu schaffen. Um wen geht's denn heute?
Es geht heute einmal um die beiden Chubbs, in Anführungszeichen, Bradley Chubb, Nick Chubb. Und dann haben wir uns noch Derwin James und Baker Mayfield vorgenommen. Aber, und wie Christian es eben gerade auch schon, bevor unsere Aufnahme startete, wunderschön festgestellt hat, da Baker Mayfield nicht Baker im Mayfield heißt, kommt er erst am Ende. Und wir fangen dafür an mit Bradley Chubb, den Defensive End, Schrägstrich, wie wir es denn ja sagen, Edge Player von North Carolina State. 6'4", 275 sind seine offiziellen Universitätsmaße. Ein Senior, kommt aus Marietta, Georgia. Und wenn ich sage, er kommt aus Marietta, Georgia, und Christian wird das ja natürlich als informierter College-Football-Verfolger auch wissen, die Familie Chubb hat ja eine gewisse Historie.
Ja.
Das gilt eben sowohl für Bradley Chubb als auch für Nick Chubb, der gleich als nächstes kommt. Denn seine Vorfahren haben eine Ortschaft namens Chubbtown in Georgia gegründet. Das waren damals Free Blacks, wie es denn hieß, also nicht versklavte Afroamerikaner, die dann eben eine Stadt gegründet haben, wo sie sich quasi heimisch machen konnten. Und dann so ziemlich auch, ja, ich sag jetzt mal, als Regenten dieser Stadt agiert haben, denen irgendwie jedes Geschäft gehörte, die Feuerwehr gehörte und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Sache damals war. Das müssen Historiker entscheiden, Entschuldigung. Aber ja, quasi ein bisschen adeliges Blut sozusagen in der Chubb-Familie. Leider ist irgendwann die Stadt abgebrannt und die Familie pleite gegangen.
Traurig.
Deshalb, ja, das ist vielleicht ein bisschen traurig. Aber ich glaube, sie sind auf ihren Füßen gelandet und Bradley und Nick werden demnächst ganz gut verdienen.
Wahrscheinlich, ja.
Denn ich habe Bradley Chubb mit einer 1,5 auf dem Board sitzen, also mit Erstrunden-Pick. Ehemaliger 3-Star-Recruit, also da so ein bisschen unterschätzt. Übrigens, Bradley und Nick Chubb sind Cousins voneinander. Bradley Chubb, 2017 ACC Defensive Player of the Year und er ist der All-Time-Sack-Leader bei NC State, was vorher Mario Williams war. Der, muss man aber dazu sagen, ein Jahr weniger bei NC State gespielt hat, weil er als Underclassman rauskam. Ja, Bradley Chubb wird von einigen Leuten schon in die Top 10 geschrieben. Ich habe ihn jetzt nur mit einer 1,5. Ich weiß jetzt, ich bin da echt gespannt, wo du ihn hast, Christian. Ich meine, es sind 4 Tapes von ihm online, alle aus der ersten Saisonhälfte. Wenn man sich einfach nur das Tape von ihm gegen Florida State anguckt, hätte ich gesagt, jo, das ist ein Top-10-Pick. In den anderen Tapes aber dann so ein bisschen weniger. Er ist halt für mich so ein sehr guter Defensive End, aber eben nicht so dieser überragende. Nicht so in dieser Miles Garrett-Klasse, auch nicht in der Barnett, Vorname will mir gerade kommen, letztes Jahr. Danke, Derek Barnett, klasse. Wie sie letztes Jahr hatten. Also von Maß und Athletik her hat er mich eben schon an Barnett erinnert. Dachte ich halt so, okay, wäre so eine ganz gute Comparison, aber Barnett hat halt viel konstanter gespielt, viel besser in seiner Technik gewesen, in seinem Handeinsatz gewesen. Ich weiß, normalerweise gehen wir in unseren Scouting-Bericht ein bisschen mehr noch auf die einzelnen Eigenschaften ein, aber Bradley Chubb, stellt euch im Endeffekt Derek Barnett vor, von den Maßen, von der Athletik, fand ich das sehr ähnlich, aber halt einfach nicht ganz so gut. Und deshalb habe ich ihn eben auch etwas tiefer, als ich Barnett eben letztes Jahr hatte. Den hatte ich da mit einer 1,2, Chubb jetzt mit einer 1,5. Er ist ein toller Spieler, er ist, denke ich, jemand, der auch von Tag 1 sozusagen reinkommt, also vom gleich im Rookie-Jahr seinen Impact haben kann, eben mit seinen Anlagen. Und man sieht ihn eben auch oft seine, was heißt oft, hin und wieder seine Hände gut einsetzen und zum Quarterback kommen. Aber für mich war das einfach in der Konstanz her zu wenig, um ihn eben so diese, wo er eben hingeschrieben wird, Top 10 Grade zu geben. Und vielleicht hat er später in der Saison konstanter und besser gespielt, das weiß ich eben nicht, das kann ich nicht einschätzen. Aber von dem, was ich zur Bewertung hatte, eben für mich mehr Mitte erste Runde.
Ja, ich glaube, ich überschätze ihn in der Tat ein bisschen. Ich habe ihn höher. Ich habe ihn mit einer, ich bin mit einer 1-3 sitzen. Ist der 6-4? Und war der mit 260 gespielt? Nein, oder? Also niemals mit 260, oder?
275 war seine offizielle.
Okay, ich habe bei NC State, habe ich irgendwie 260, okay, irgendwie haben sie jetzt 260 reingeschrieben, oder ich habe es falsch notiert, aber. 275 noch viel weniger als 260, oder?
Weiß ich nicht. Also 260 würde ich okay. Schon, also ich hätte jetzt schon so gedacht, 260 bis 270 Range, also er ist ja nicht schwach. Also
nein.
Du siehst, also oder Dürr oder was auch immer.
Aber ist er 6'4"?
Vielleicht 6'3. Also es ist, ich sag so, nicht in der Range, wo ich sage, er ist als Edge Rusher undersized.
Ja. Also ich sag mal so, ich finde, der hat einen unfassbar krassen Get-Off. Ich finde, der hat wirklich einen krassen Get-Off. Also auch einen besseren Get-Off als Derek Barnett. Nur Barnett hat gefühlt jeden Pass-Rush-Move im Arsenal gehabt. Der hat technisch unglaublich sauber gespielt. Der hat ein viel niedrigeres Pad-Level gehabt. Das ist das, was mich bei dem ziemlich aufregt, weil der einfach, hier ist das Problem. Der kommt verdammt oft durch. Interessanterweise habe ich das Tape gegen Florida State gar nicht gesehen gehabt. Irgendwie habe ich mir das vergessen runterzuladen. Ich finde es jedenfalls gerade nicht. Aber, also er macht halt alles mit Quickness im Oberkörper mit seinem Get-Off. Das ist eigentlich ein sau eindimensionaler Spieler. Aber er kommt halt sau oft durch. Brutal oft. Das Ding ist, kommt er damit halt auch gegen gute Offensive Liner in der NFL durch, mit, die einfach eine schnellere Foot Quickness haben. Deswegen, der hat für mich eigentlich ein ziemliches Bustpotenzial. Auch wenn ich ihn jetzt mit der 1-3 hoch habe. Aber seine Upside als unfassbarer Speedrusher, der halt noch massiv Potenzial hat. So, jetzt könnte man sagen, der Typ ist Senior. Wenn er es jetzt nicht gelernt hat, warum soll er das in der NFL lernen? Ja, es ist gerade, ich merke, mich nervt es gerade, dass ich so unstrukturiert dadurch gehe. Was er mir noch aufgeschrieben hat, habe dieses Jahr 25 Tackle for Loss, 10 Sacks. Das Jahr davor auch über 20 Tackle for Loss und ich glaube auch 10 Sacks. Du hast es gesagt, er ist nicht schwach, der kann seine Arme auch ausstrecken. Ich finde, er ist ein intelligenter Spieler insofern, dass er die Edge settet, also nach innen leitet, wenn das muss. Er ist kein blinder Rusher. Die Dynamik finde ich wirklich krass bei ihm. Ist ein Effort-Spieler meiner Meinung nach und ist gegen Louisville auch mal in Coverage gedroppt, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass er auch eine 3-4 als spielen kann. Vielleicht sogar, ja, weiß ich nicht. Also ich habe mir auch geschrieben, weak side defensive end oder halt 3-4 Edge Rusher. Wie gesagt, Pad Level nervt mich. Und der Lack of, also der Mangel an Pass Rush Moves nervt mich auch. Und er ist von der Athletik her halt nicht in der Clowny oder weiß ich nicht. Gut, Clowny ist eh in seiner eigenen Liga gewesen, aber
Miles Garrett.
Ja, also da ist er halt einfach nicht. Da ist er nicht.
Oder Emmanuel Ogbah.
Ja.
Oder TJ Watt. Oder.
Ja. Das Ding bei mir ist halt, und deswegen ist die Grade halt auch mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, dass Athletik als solche brutal entscheidend für einen Edge-Rusher ist. Das heißt, und es gibt ja auch im Internet die eine oder andere Formel, die kursiert. Also folgt mal Justice Mosqueda zum Beispiel. Meine Grades werden ziemlich stark auch davon abhängen, ich glaube, ich werde es dieses Jahr, weil der Zusammenhang einfach schon gegeben ist. Also meine Grades werden relativ stark davon abhängen, auch wie die Combine bzw. die Pro Day Performance ist. Und ich bin sehr gespannt, wie er da hinkommt. Ich glaube, dass er sehr gute Schnellkraftwerte haben wird. Also gerade in den Beweglichkeitsdrills. Ich bin aber wirklich mal gespannt, wie sich das ausgeht. Von daher, ich habe jetzt erstmal die 1-3 da stehen. Ich bin aber noch offen in beide Richtungen. Also ich glaube, Upside bei ihm, bei mir, grade-technisch wäre die 1-2. Und wenn er jetzt keine gute Combine haben würde, dann würde ich sagen, okay, den kannst du aber trotzdem hochcoachen, würde ich ihn vermutlich irgendwo 1-5, 1-6, 1-7 hingraden. Aber die Quickness und die Beweglichkeit in der Kombination, finde ich, ist einfach extrem selten. Und deswegen habe ich ihn jetzt erstmal mit der 1-3 stehen. Ich kann den Top 5 halt nicht nachvollziehen, dafür müsste er viel besser sein. Top 10 könnte ich mit leben. Also muss ihn halt gucken, dass du ihn richtig einsetzt. Das wäre jetzt mein Take zu Bradley Chubb. Aber ich kann deine Concerns total nachvollziehen. Also kann ich total, nicht total bei dir, aber ich sehe ihn halt ein bisschen besser.
Ich kann dir jetzt auch sagen, wie du auf deine 260 Pfund gekommen bist. Wenn du nämlich über Hourlets gehst und auf die Bio klickst, dann wirst du auf seine 2015er Bio geschickt, wo er dann noch Sophomore war und offensichtlich 15 Pfund weniger auf die Waage brachte. So, wollen wir dann weitermachen mit dem Nick?
Mit dem anderen Chubb.
Mit dem anderen Chubb. Zumindest
was,
dem anderen
was
Chubb,
nicht, negativ gemeint dabei sein würde. Was nicht negativ gemeint sein sollte.
So, der Nick Chubb, Running Back von Georgia, 15-228, ebenfalls ein Senior aus Cedar Town, Georgia. Ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 2,9, also Ende der zweiten Runde. War an der Highschool auch ein erfolgreicher Leichtathlet, hat dort mitgemacht im Weitsprung, Kugelstoßen, 100 Meter und 200 Meter Sprint. War ein 5-Star-Recruit. Und 2014 und 2015 war er ein Honor Roll Student. 2015 hat er sich mehrere Bänder in seinem Knie gerissen, wobei ich keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber jeder Bericht, den ich gelesen habe, hat halt geschrieben, mehrere Bänder gerissen, außer das Kreuzband, so ziemlich. Also sprich alles bis auf das Kreuzband. Ja, keine Ahnung. Ist gefühlt sonst immer das Erste, was man hört, was gerissen ist bei Footballverletzungen. So, Nick Chubb, kräftiger Running Back, hat eine gute Balance, kann durch Arm-Tackles hindurchlaufen, geht nicht leicht zu Boden und holt immer wieder extra Yards heraus nach dem Kontakt oder er fällt zumindest nach vorne, wenn er dann zu Boden geht, hat eine gute Ball Security, eine gute Vision. Mir gefällt seine Schnelligkeit im Open Field, mir gefällt sein Antritt, er ist ein Handscatcher, macht schöne Cuts, er ist ein vernünftiger Blocker, aber, und jetzt kommen wir zu den paar negativen Sachen, die Übersicht in Pass Protection hat mir bei ihm nicht gefallen, sein Route Running ist komplett lustlos, also, ja, bei... Wenn er seine Routen gelaufen ist, hatte ich bei ihm so das Gefühl, er denkt, oh, ich krieg sowieso nicht den Ball, also brauche ich mir auch gar keine Mühe zu geben. Und warum ich ihn dann nur in der zweiten Runde habe und dann eben auch nur Ende der zweiten Runde, er ist halt kein Wow-Player. Also wenn man das vergleicht mit anderen Running Backs, die man sowohl auch schon in der NFL hat oder eben aus dem College rauskommt, ist es halt nie so. Als ich mir sein Tape angeguckt habe, war nie der Moment gekommen, wo ich einfach nur dachte, wow, was war das für ein tolles Play von ihm jetzt gerade. Sondern es war immer so, ja, es war ein guter Lauf von ihm, das war ein guter Lauf von ihm, das war ein guter Lauf von ihm. Es gibt relativ wenig an ihm zu kritisieren. Ich meine, Pass Protection lässt sich lernen, muss ja so ziemlich jeder Running Back, wenn er in die Liga kommt, Route Running lässt sich lernen. Aber es ist halt, ja... die Upside, die mir so ein bisschen dann fehlt. Also, ich denke halt, wenn er in die NFL kommt, dass von seinen Fähigkeiten her definitiv jemand, der Featured Running Back sein kann in der NFL. Aber jemand, wo ich nicht denke, zumindest, dass er zu den absoluten Superstars dann gehören wird. Und deshalb habe ich ihn eben auch nur Ende der zweiten Runde.
Ich mache mir gerade um meine Evaluationsfähigkeiten so ein paar Sorgen. Ja. Ich bin kein Mensch, der sich Sachen fürs neue Jahr vornimmt. Ich habe mir nicht vorgenommen, netter zu graden. Schon gar keine Running Backs netter zu graden. Aber ich habe ihn tatsächlich fast eine ganze Runde besser als du. Bei mir sitzt er auch mit einer Second Round Grade auf dem Board, allerdings mit einer hohen Second Round Grade, mit einer 2-1. Was ich noch bemerken würde, das ist ein 95er Jahrgang, also der ist halt auch schon relativ alt. Der, ich meine, er ist im Dezember geboren. Vor 4 Tagen hat er Geburtstag, am 27. Alles Gute nachträglich, falls du das hören solltest, Nick.
Ja, aber dann ist er ja.
Er ist 22, er ist 22. Das ist jetzt kein Major Concern. Mir hat er als Runner unheimlich gut gefallen. Und ich weiß, das ist kein Home-Run-Hitter und es fehlt so ein bisschen der Umf, aber also ne, beispielsweise die Spiele gegen Auburn und Notre Dame, da ist die Georgia-Line einfach auch dominiert worden in den beiden Spielen. Und zwar komplett, was Notre Dame mit denen gemacht hat, war nicht nett. Ich glaube, ich muss mir nochmal ein paar Notre Dame die Tackles anschauen, die dann in der 7. Runde zum Chargers oder so gehen, keine Ahnung. Aber das hat mir zum Teil extrem gefallen, wie die keine schlechte Georgia-Line auseinandergenommen haben.
Wie macht sich eigentlich Isaac Rochelle bis jetzt so?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, zu der ich dir keine valide Antwort geben kann. Ich meine Practice-Quote, aber ich bin mir gerade echt unsicher. Kann auch sein, dass
Auerletz sagt, dass er sogar im Active Roster ist. Gut.
Dann habe ich ihn
vielleicht irgendwann aktiviert worden.
Nicht viel weiter wahrgenommen, aber.
Ja, Week 15 activated.
Ja, siehst du, sehr gut.
Zu deiner Info als Charger.
Zu meiner Beruhigung vor allen Dingen. Ja, die Chargers sind jetzt schon in der Offseason. Hashtag, danke Jaguars. Also nochmal kurz zusammenzufassen zu Chubb. Sein Antritt, seine Quickness, niedriger Körperschwerpunkt, ist ein williger Blocker, hat meiner Meinung nach eine echt gute Balance, kein überflüssiges Movement. Six Running Back habe ich mir aufgeschrieben, also in Philadelphia oder in Kansas City würde ich den als Gegner nicht sehen wollen. Fällt nach vorne, ist ein Kämpfer, schöne Cuts und der ist auch geduldig. Also er rennt halt selten irgendwie dumm rein. Ich glaube jetzt nicht, dass er eine so 100% Elite Vision hat, aber die ist schon relativ gut. So, es gibt allerdings auch ein paar Sachen, wo ich sage, das ist halt irgendwie kein First Rounder. Er kommt nicht gut von Kontakt weg. Das nervt mich. Also er bricht zu wenig Tackles, wenn der Gegner eine Hand einkriegt. Das ist so, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Ich finde, er sieht lean aus. 2,25 glaube ich auch nicht dran. Seine Pass Protection Technik hast du angesprochen, die ist Mist. Was mich am meisten scared, ich habe extrem wenig in Pass Protection dieses Jahr gesehen, gut, Roger hat den Ball gelaufen, bis zum geht nicht mehr, das wissen wir, und er hat in 3 Jahren, hat er 12 Catches gehabt. So, in seinem Freshman-Jahr alleine hat er halt 18 Bälle gefangen für 213 Yards und 2 Touchdowns. Die Frage ist aber, also ich meine, ich kenne die Georgia Offense, das ist jetzt nicht so eine, wir werfen unseren Running Backs jetzt einen Screen-Pass nach dem nächsten zu. Aber mich scared es trotzdem.
Christian, Entschuldigung. Mit Todd Gurley haben sie es gemacht.
Ja, genau. Also mich scared das ein bisschen, dass er da nicht mehr eingesetzt worden ist. Ich habe jetzt auch die Zahlen von Sony Michel noch nicht gesehen. Aber deswegen, Nick Chubb als Runner gefällt mir sehr. Ich glaube, dass der NFL echt einen hervorragenden Job machen kann. Aber wenn du nicht Pass protecten kannst oder es nicht klar ist und du im Passspiel kein riesiger Faktor bist, dann ist er halt auf keinen Fall die 1 vorgekommen. Weil wie gesagt, als Runner sehe ich ihn, glaube ich, deutlich besser als du. Aber ist ein interessanter Spieler. Wäre ich jetzt mit durch. Kannst du gerne noch dagegen reden, wenn du möchtest. Also.
Nö. Jedem seine Meinung, du hast halt Unrecht.
Ja, das ist bei Running Backs halt grundsätzlich so. Deswegen.
Nicht immer. Aber manchmal.
Ja.
Es gibt auch Running Backs, bei denen du mehr Recht hast.
Also war jetzt auch.
Soll auch schon mal vorkommen.
Das war jetzt irgendwie ganz passend, weil das waren jetzt deine beiden Spieler, jetzt kommen meine beiden Spieler, also wir reden von Positionsgruppen.
Jo.
Ich möchte fast wetten, dass ich den wieder höher habe als du. Ich möchte dazu sagen, dass bei Derwin James, und um den geht's jetzt, den Defensive Back von Florida State, ein Redshirt Sophomore, der bereits angekündigt hat, zum Draft zu gehen, 6-3, 2-15. Ich möchte betonen, dass diese Grade dass es bei dieser Grade davon ausgeht, dass er mich bei der Combine wegbläst. Wenn er das nicht macht, geht ihm mindestens 0,1 runter. Deswegen haue ich die Grade auch direkt mal raus. Ich habe ihn auch mit einer 1,3 auf dem Board sitzen. Flexibler Defensive Back, Free Safety, könnte im Slot spielen, als Man-to-Man-Corner. Also den kann man ganz verschiedenartig einsetzen. Kommt aus Haines City in Florida, war ein 5-Star-Recruit, 96er Jahrgang, Kriminologe. War ab dem Freshman-Jahr Starter, hat sich dann letztes Jahr den Meniskus schwer in Mitleidenschaft gezogen, deswegen Redshirt Sophomore, der hat letztes Jahr nur 1,5 Spiele gemacht und hat auch unter anderem ein paar Kicks für Florida State returned. Statistiken 2017, 84 Tackles, 5,5 Tackle for Loss, 1 Sack, 2 Interceptions, 11 Pass Breakups, und dazu muss man sagen, zweistellige Pass Breakups ist bei Defensive Backs immer eine gute Sache, und hat dazu einen Kick geblockt. Ich meine, Derwin James begleitet uns zwei Jahre eigentlich schon die letzten drei Jahre, weil der hat schon als Freshman gestartet, und hat damals unglaublich gerockt, und wir haben damals Jalen Ramsey Tape geschaut, und nee, war das nicht sogar das Tape von den Cornerbacks, Tre'Davious White und White bei LSU. Er war ein Darby und
nein, das da. Nee, es war schon Ramsey. Schon mit
okay, also Ramsey. Darby und der andere Cornerback, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, die waren das ja vorher. Du weißt, wen ich meine. Die Hörer vielleicht auch. Also der begleitet uns schon eine ganze Zeit.
Ja, Seahawks, ne? Oder? Ja. Mach mal Seahawks? Ich meine Seahawks, ah, ja. Scheiße, Saints. Wie auch immer. Ja, Saints, genau. Cornerback, genau. Second Round Pick.
Zu James als Spieler, also die Größe sieht man. Was ich halt krass fand, allein im Spiel gegen Alabama hat er gespielt als Slot-Blitzer, als High Safety, als Man-to-Man Cover Corner, und Deep Coverage als tiefer Safety. Sein Antritt ist gut, er ist ein cleverer Blitzer, der gut Lücken sieht, der rennt nicht blind drauf als Blitzer, der hat meiner Meinung nach echt großartige Movement Skills, was mir beim Defensive Back halt mit am wichtigsten ist. Der ist aggressiv am Catchpoint, ist ein Effort-Spieler und verhält sich meiner Meinung nach relativ gut und intelligent in der Zone. So, ich habe trotzdem noch so meine Probleme, deswegen, wenn ich jetzt rein das Tape sehe, hätte ich ihn vermutlich mit einer 1,5 vielleicht sogar graden müssen, weil so geil auf Tape fand ich ihn nicht. Ich finde, der hat halt eine Menge Upside, denn er rennt manchmal etwas in Traffic, wenn es ums Laufspiel geht, stellenweise sehr hohe Tackling-Technik. Ich weiß nicht, es sah zum Teil sehr, sehr komisch aus. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Mein Gefühl war, dass er sich im College immer noch sehr auf seine Athletik verlassen hat. Und das ist halt was im College nicht, was in der NFL nicht funktioniert. Und abschließend, ich finde ihn in Pass Coverage selber ein bisschen grabby. Also der hält da gerne mal am Gegenspieler, auch wenn er verhältnismäßig wenig Flaggen gesehen hat. James mit der Upside halte ich für einen Spieler, jemand, der Mitte der ersten Runde vielleicht sogar in den Top 10 picken kann. Der ist nicht auf dem Niveau von Jalen Ramsey und auch nicht auf dem Niveau von den beiden Safeties letztes Jahr. Aber die Athletik ist bei ihm einfach nochmal eine Stufe krasser als bei einigen anderen Spielern. Deswegen habe ich den Herrn James jetzt erstmal mit der 1,3 und bin jetzt mal gespannt, ob du mir irgendeine 1,8 um die Ohren hast.
Ist das eine Pizza-Prop?
Nee. Wieso, habe ich recht?
1,3.
Okay.
Habe ich bei ihm.
Okay, gut, dann bin ich ein bisschen beruhigt.
Entschuldigung. Ja, wobei ich gefühlt ihn ein bisschen anders sehe. Also für mich ist er entweder Strong Safety, was die NFL betrifft, so eben in der Cam Chancellor-Reihe der Strong Safeties. Oder ich kann mir eben auch vorstellen, dass er dann letzten Endes wie Mark Barron oder Dayon Buchanan Linebacker auch in der NFL spielen kann. Einfach wegen seiner Größe halt dann vielleicht noch ein paar Pfunde draufpacken. Oder Shaq Thompson, wäre auch nochmal so ein Beispiel, das ehemals Safety, der Linebacker jetzt spielt. Wobei er das natürlich auch schon in seinem letzten College-Jahr gemacht hat, da den Wechsel, aber eben auch als Safety erstmal angefangen. Ja, was du eben angesprochen hast, es ist eine tolle Athletik, auch wenn er mit seiner Größe offensichtlich ein bisschen hüftsteif ist, also du solltest ihn auf jeden Fall nicht jemanden wie Julian Edelman oder sowas covern lassen, das wird nicht gut ausgehen. Und ja, da wird er dann natürlich grabby, weil anders kann er dann halt nicht covern, sonst ist er einfach frei durch. Man sieht auch in Man-Coverage sehr oft ihn ziemlich oft spielen, also wirklich mit sehr viel Kissen, wie der Amerikaner sagen würde, den er da seinen Gegenspielern lässt, wenn er Man-Coverage macht. Das ist eher nicht so sein Spiel. Lass ihn große Tight-Ends covern, das wird er mit Sicherheit souverän machen können. Lass ihn sonst Zone-Coverage machen, das macht er auch gut. Lass ihn irgendwie wenn man mit irgendwie eine Form von Cover 2 oder Cover 3 spielen lässt, lass ihn dann eine tiefe Zone übernehmen. Das ist sein Ding. Oder stell ihn halt als Linebacker auf, was man ihn bei Florida State auch hat machen sehen. Also gefühlt hat er ja bis auf Defensive Tackle alles gespielt in der Defense da. Ich weiß jetzt nicht, ob du da ganz genau aufgepasst hast, Christian. Wahrscheinlich wurde er aber trotzdem irgendwann auch mal in der Mitte der Defense aufgestellt.
Ja, der hat halt bei Florida State echt fast alle Spots in diesem Defensive Backfield, beziehungsweise halt auch zum Teil auch an der Nähe der Line of Scrimmage gespielt. Also ja, da muss man denen schon echt ein Lob machen. Ich meine, Florida State, die ist ja echt ein kleines Dumpster-Fire, aber den haben sie schon echt ziemlich intelligent eingesetzt.
Ja, was mir bei ihm gefallen hat, und das mag dich jetzt vielleicht etwas schockieren, nachdem was du eben erzählt hast, sein Tackling hat mir sehr gut gefallen, weil er eben Wrap-Up tackelt, anstatt einfach nur mit der Schulter irgendwie reinzuspringen. Ich habe nicht einmal gesehen, dass er ausgetanzt wurde von irgendeinem Gegenspieler, sondern war immer im Open Field, hat er immer sehr schön diszipliniert den Gegenspieler gestellt, darauf gewartet, was der macht und dann entsprechend das Tackle gesetzt. Also im wahrsten Sinne des Wortes halt Safety. Also waren keine harten Hits, waren dann Hits, wo er dann vielleicht nochmal 2-3 Yards mehr abgibt, aber eben Hits, wo er den Hit macht, wo er das Tackle macht, wo er den Gegenspieler dann auch zu Boden kriegt. An sich eine gute Sache, würde ich sagen. Andere Leute würden sagen, nö, voll doof, der soll ihn umhauen.
Also das ist mir tausendmal lieber als irgendwie ein Safety, der nur auf Headhunting unterwegs ist. Also ganz ehrlich.
Auf jeden Fall. Also wenn es nur das eine oder das andere gibt, dann lieber so. Ja, mir hat er als Blitzer gefallen. Hast du ja auch angesprochen. Hin und wieder hat er sogar Pass-Rush-Moves eingesetzt. Mir hat auch gefallen, dass er immer die Arme hochgenommen hat, wenn er eben gesehen hat, dass der Quarterback werfen will und er noch nicht dran war. Nee, ich wollte gerade sagen, er hat auch eine Interception so gefangen, aber nee, er hat fast eine Interception so mal gefangen in einem Spiel, was ich da gesehen habe. Mir haben seine Pursuit-Wege gefallen. Mir hat gefallen, wie er durch den Traffic hindurchgekommen ist. Du hast zwar gesagt, er rennt sich manchmal in Traffic fest. Wenn er halt in die falsche Lücke geht, ja. Aber grundsätzlich, wenn er am Ballträger hinterherläuft, fand ich, hat er eben guten Job gemacht, durch den Traffic durchzukommen. Mir ist aufgefallen, dass er sich gut von Blocks lösen kann. Zumindest von Tight End und Wide Receiver Blocks. Hat ja auch bei seiner Größe nett lange Arme, mit denen er das gut machen kann. Und ja, für mich eben sehr kompletter Spieler, der in der heutigen NFL, denke ich, sehr beliebt sein wird, eben mit seiner Fähigkeit, entweder Safety oder Linebacker zu spielen, je nachdem, was die Spielsituation verlangt von ihm. Und im Endeffekt, je nachdem, was für eine Defense man spielen möchte, sucht man halt einen Strong Safety eben in Stile eines Cam Chancellors, so eben einen großgewachsenen, gut tackeln könnenden Strong Safety, dann ist er das für dich. Und wenn du jemanden suchst, den du als Linebacker gut in Coverage einsetzen kannst, dann ist das eben dein Linebacker der Zukunft. Also sehr flexibel in der Hinsicht. Und wenn man das dann eben zum Beispiel vergleicht mit jemandem wie Jabril Peppers letztes Jahr, der, wo man im Endeffekt gesagt hat, so von der Spielweise her ist er eigentlich so ein Safety-Linebacker-Hybrid, aber von seinem Körperbau kann er eigentlich nur Safety spielen und deshalb muss man einen richtigen Plan haben, was man mit ihm machen will. Ist bei Derwin James das halt nicht so, weil er ist halt ein Linebacker-Safety-Hybrid, aber er hat auch den Körper, um beides zu spielen. Und das macht ihn dann, denke ich, in den Augen vieler NFL-Teams deutlich attraktiver, als es Peppers letztes Jahr war. Und mich würde das dann halt auch überhaupt nicht überraschen, wenn er Top 10 weggeht. Und ja, Christian, ich weiß, du bist, was die Chargers und Safeties betrifft, so ein gebrandmarktes Pferd.
Minimal.
Aber sollte Gus Bradley in Los Angeles bleiben, vielleicht kann er, natürlich vorausgesetzt, dass Derwin James
so weit hält. Stell das verdammt mal hoch.
Mann. Oder vielleicht kann er das Front Office dann davon überzeugen, hochzutraden für ihn. Also, wie das dann immer so ist, wenn man sich vorstellt, würde ich den Spieler gerne bei meinem Lieblingsteam sehen und Derwin James bei den Cowboys eben als so ein Safety-Linebacker-Hybrid. Ja. Ich würde das sowas von feiern, gerade da meine Cowboys nur 19 Picks
sind. Oder möchtest du mir die Pizza-Prop anbieten, dass Derwin James an 17 noch da ist, ja?
Nein, das will ich dir definitiv nicht anbieten. Also das ist für mich ein Spieler, ich als GM würde ihn Top 10 picken. Dementsprechend habe ich ihn dann auch so gegradet mit 9,3.
Ich bin gerade dabei, dir eine ganz andere Pizza-Prop anzubieten.
Ne?
Ich sollte während dem Podcast nicht auf Twitter sein. Das ist mein Fehler, ich bekenne mich schuldig. Aber Peter King verkündet halt einfach quasi, dass die Browns Josh Allen an 1 picken werden.
Ja, ich habe das vorhin auch schon gelesen. Willst du also mir die Pizza-Prop anbieten, dass Josh Allen an 1 zu den Browns geht?
Ich hätte da große Lust.
Wenn ja, ich nehme sie.
Ich hätte da große Lust zu, aber ich mach's nicht. Ich finde das Wahnsinn. Gottes Willen. Ich meine, wir werden auch noch über Josh Allen irgendwann in diesem Jahr reden, weil der sich ja schon geklärt hat, es geht um den Wyoming Quarterback.
Es gibt auch einen Kentucky Edge Rusher, Josh Allen.
Das Lustige ist, dass
das
ich
ihn. Das hat mich so ein bisschen irritiert bei meiner Videosortiererei.
das Lustige bei Josh Allen ist, weil der Carson Wentz Vergleich da ist, und das ist halt für mich, die sind halt für mich kilometerweit voneinander entfernt. So, als Prospect, deswegen verstehe ich das nicht.
Also, sie sind körperlich halt vergleichbar und beide kommen von der Small School, aber das war.
Genau, richtig, aber spielerisch sind das halt komplett unterschiedliche Typen, und deswegen finde ich es dann halt lustig, wenn er ausgerechnet Wentz. Ich werde jetzt nicht lange über Josh Allen reden, aber ich habe mir überlegt, Joe Flacco mit ein bisschen mehr Athletik könnte so im College ausgesehen haben. Das war so, aber egal.
Wie, du hast damals nicht intensiv Delaware verfolgt? Nee,
das war vor meiner Zeit, da war ich noch Draft-Sachen unschuldig.
Aber du hast auch College Football schon geguckt zu der Zeit, oder?
2008 ist der, glaube ich, gedraftet worden. War ein bisschen vor meiner Zeit. Also 2019, 2010 habe ich intensiv angefangen.
So.
Also von daher kann ich da eigentlich überhaupt keine valide Aussage zu machen, aber das ist halt der Spieler, an den er mich so ein bisschen in den Pros erinnert hat. Ich werde jetzt meine Grade nicht raushauen, aber ich habe echt Schwierigkeiten mit dem Spieler gehabt, muss ich wirklich sagen. Egal, wir werden dazu gegebener Zeit drüber reden, schaut euch Josh Allen Tape an, das ist reichlich online im Internet. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt dann doch, weil du jetzt nichts mehr zu Derwin James, den wir beide mit einer 1,3 haben, ergänzen möchtest, zu einem Quarterback, den ich wiederum überschätze, im Gegensatz zu den Browns, und zwar Baker Mayfield. Oder möchtest du noch was zu Derwin James sagen?
Nö.
So, ich mache mir jetzt mal das Licht an, damit ich besser lesen kann, denn ich habe echt einen ganzen Arsch voll von Notizen bei Mayfield. Ich sag direkt mal meine Grade, damit alle vom Stuhl fallen können. Bitte setzen Sie jetzt, ich habe eine 1,7. Baker Mayfield, Quarterback Oklahoma, Redshirt Senior, und ich weiß gar nicht, wann dieser Podcast hochgeladen wird, aber hat auf jeden Fall im Halbfinale gespielt, falls ihr das nach dem Halbfinale hört, gegen Georgia, die ihn hoffentlich in einem Stück gelassen haben, denn die Georgia Defense ist ziemlich gut. Baker Mayfield, 6'1", 220 ist er gelistet, ist vom Typ her ein Baller, Präzision, Ballplacement. Das ist das, was bei mir steht. Kommt aus Austin.
Und dann hast du ihn nicht mit einer 1,1 oder höher.
Ja, ich habe ihn ein bisschen besser als
sag bloß, du hast aus Fehlern der Vergangenheit gelernt.
Das war böse. Das war richtig böse.
Hey, David Fales hat die Dolphins gestern fast zum Sieg geführt.
Ich habe gesagt, wir können Freunde bleiben, Roman. Vertreib's.
Wieso? Ich habe gerade David Fales
gesagt. Guck mal, wenn David Fales das Spiel gedreht hätte, wäre eine andere Mannschaft in den Playoffs gekommen. Falls du das gesehen hast. Naja, egal. Zurück zu Baker Mayfield. Irgendwie ist es gerade sehr unstrukturiert. Ja. Er kommt aus Austin in Texas, was Siege gegen die Texas Longhorns nochmal doppelt schöner macht. Hat ursprünglich bei Texas Tech angefangen. In dieser Sarkasmus an. Wunderschönen Air Raid Offense von Cliff Kingsbury. Sarkasmus aus. Und ist dann tatsächlich dann getradet. Das Lustige ist, dass wir mit Patrick Mahomes, Davis Webb und Baker Mayfield nächstes Jahr sehr wahrscheinlich drei Quarterbacks haben, die ursprünglich mal bei Texas Tech zusammen waren. Wobei ich gar nicht weiß, ob Webb nicht ein Jahr später gekommen ist. Aber es kann gut sein, dass die alle da zusammen waren.
Nee. Webb hat Mayfield abgelöst.
Ah, okay.
Webb hat Mayfield abgelöst und Mahomes dann Webb.
Okay. Ja, das war so ein bisschen Bäumchenwechsel, das Spiel. Davis Webb, der Glück hatte, dass er nicht spielen musste, weil, ja, Giants O-Line und so. Mayfield ist ein Communication Major, also wollte auf jeden Fall die NFL, schätze ich. Big 12 Freshman of the Year 2014, dann kam der Transfer und das Jahr, das er ausgesetzt hat, dann war er wiederum Big 12 Player, Offensive Player of the Year, dann ein Jahr später. 16 Heisman Finalist, 17 die Heisman Trophy gewonnen, All-American gewesen, Maxwell und O'Brien Award gewonnen, erneut Big 12 Player of the Year, hat sich dann im Frühjahr 17 einen relativ peinlichen Fehltritt geleistet mit einem Misdemeanor, wo er dann unter anderem in ziemlich betrunkenem Zustand vor der Polizei flüchten wollte, was sehr lustig ausgesehen hat und nicht funktioniert hat. Also wenn ihr betrunken seid, lieber nicht vor der Polizei flüchten. Live-Tipps an dieser Stelle. Und ist ein leicht emotionaler Typ, der schon mal gerne, ja, wie soll ich das denn sagen, emotional reagiert, wenn er sich provoziert fühlt, was bei Mayfield vermutlich schneller geht als bei einigen anderen. Deswegen gibt es bei ihm halt auch einfach gewisse Character Concerns. Kansas hat sich den Spaß mit ihm erlaubt, ein bisschen Trash Talk zu machen, und Mayfield hat, glaube ich, in dem Spiel 6 Touchdowns und 53 Yards geworfen. Also solltet ihr das vielleicht besser lassen. Wenn ihr wollt, dass Baker Mayfield nicht gut gegen euch spielt, dann lobt ihr den in den Himmel und spielt ihm Hominik ums Maul. Gereizter Baker Mayfield ist in der Regel guter Baker Mayfield. So, jetzt kommen wir dann tatsächlich, nachdem ich kurz das zusammengefasst habe zum Spieler. Hat tatsächlich für 11,1 Yards pro Versuch geworfen, was eine extrem hohe Zahl ist. Normalerweise bewegt sich das in der 8er Range. Dieses Jahr 70% Completions für knapp 4000 Yards. Die wird er mit ziemlicher Sicherheit heute Abend übertrumpfen. 40 Touchdowns, 8 Interceptions. Und somit ein glattes, ach nee, das waren die 16er Stats. Sorry, die 17er Stats werde ich dann aktualisieren, wenn die Halbfinals und gegebenenfalls das Finale vorbei ist. Das waren die 16er Stats. Die waren schon sehr gut. Und jetzt zum Spiel. Also, für eine Shotgun ist das Footwork gut. Schnelle und kurze Release, wirft den Ball an tolle Spots, kann sein Ballspeed, also sein Wurfspeed anpassen, macht den Schritt in die Würfe, wirft regelmäßig über 10 Yards. Also Oklahoma ist keine Offense, die den Ball irgendwie nur 5 Yard Dump-Off-Pässe wirft. Und das kriegt er relativ gut hin. Kann das Feld lesen, braucht nur manchmal zu lange dafür. Kann in der Pocket klein, wie man sagt, also sprich, wenn der Rush von außen durchkommt, die 3-4 Schritte nach vorne machen und dann den Ball loswerden. Das macht er sehr gut. Trifft Receiver oft in Stride, und da ist mir echt keine, also mitten der Bewegung, oder wie soll man das am besten übersetzen? Keine Ahnung. In Stride. Ihr wisst vermutlich, was gemeint ist. Kann laufen, wenn er muss, auch wenn er kein primärer Runner ist, offensichtlich sehr gutes Ballplacement, kurz und über die Mitte bis ungefähr 25 Yards. Verpasst meiner Meinung nach insgesamt unglaublich wenige Würfe. Unfassbar gutes Ballplacement at time steht bei mir noch, nimmt nur selten den Checkdown, was nicht zwingend ein Vorteil ist, und hat einen schönen Pump-Fake. Ja, es ist sehr viel Lob für einen Spieler, ich habe ihn trotzdem nur mit einer 1,7. Also die Größe ist natürlich ein Fragezeichen. Der steht mit 6,1, mal schauen, wie er reinkommt. Ich glaube nicht, dass er viel kleiner als 6,1 reinkommen wird. Seine Armstrength ist gut, aber er hat jetzt auch keinen überragenden Arm. Also man sieht schon, also bis 35 Yards geht alles ganz hervorragend, danach hängen die Bälle dann zum Teil schon so ein bisschen in der Luft. Bei mir unterstrichen ist das NFL-Spiel zu schnell für ihn, weil er manchmal schon ein bisschen braucht, um seine Reads zu finden, aber er versucht es. Genau, die zur Wurfkraft habe ich gerade schon was gesagt. Er hat die Tendenz zum Underthrow bei Incompletions, hält den Ball zu lange, tiefe Pässe zu auf Understrown, hat gegen Texas Tech tatsächlich mit der Präzision echt ein bisschen gestruggelt, was ich selten gesehen habe. Ich habe mir die Frage gestellt, ob er mit Zone Coverage Probleme bekommen wird, weil er halt jemand ist, der vor allen Dingen bei Gegnern, die Man-to-Man Coverage gegen seinen Receiver aufstellt, den Ball halt einfach an tolle Spots wirft. Verpasst auch mal Würfe, klar, ist aber selten, könnte einige Picks gegen Linebacker werfen, die in der Zone sitzen. Also das ist meiner Meinung nach eine Schwäche. Also ich bin zwar eine Ballplacement nicht, aber ich bin auch eigentlich jemand, der gerne schon Quarterbacks über 6'3 hat. Und der mit einer gewissen Größe, die schon so ein bisschen aussehen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Upside-Quarterback bin, wie man an meinen Grades für Carson Wentz unter anderem gesehen hat. Ich glaube, wenn der halt das einhält, was er verspricht, dass der unglaublich gut werden kann. Ich mache mir aber echt ein bisschen Sorge, was den Game-Speed in der NFL betrifft und seine Reaktion darauf. Ich mache mir Sorge, was seine Size betrifft. Ich mache mir ein bisschen Sorge, wie NFL-Teams darauf reagieren, dass er nicht den stärksten Arm hat. Deswegen ist er für mich ein Risiko. Meine Theorie ist, unabhängig vom Charakter, dass Grades bei ihm all over the place sein werden. Ich bin sehr gespannt, wo du ihn hast. Ich habe jetzt sehr lange geredet. Mir gefällt er als Prospect. Er hat viel Spaß gemacht, aber ich habe keine Ahnung, wo ich den hätte gekannt. Also ich bin mit der Grade komfortabel, aber ich habe keine Ahnung, wie sich das in NFL ausgehen wird.
Ich habe ihn mit einer 1,4.
Bin ich eher beruhigt, weil die 1,7 eher Potenzial nach oben bei mir noch hat.
Also, ich meine, du hast vieles schon angesprochen, was ich bei mir ja auch eben stehen habe. Die Accuracy ist im Endeffekt das große Plus.
Plus, ja.
Und wie ich glaube, so ziemlich jeder Draft Prospect Evaluator jemals gesagt hat, Accuracy ist immer wichtiger als Arm Strength, denn mit Training wird der Arm immer kräftiger. Also da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was eben nachkommen, was seine Fähigkeit betrifft, Deep Balls zu werfen. Wobei er da jetzt ja auch nicht, also er ist halt kein David Fales, ne? Also
Nee.
der hat schon einen Arm, um auch tief werfen zu können.
Ja.
Auch wenn das, wie du schon bei ihm gesagt hast, dann bei den ganz tiefen Bällen halt schon etwas länger in der Luft hängt. Aber wie gesagt, mit Training kann man daran arbeiten, dass er da auch auf die Deep Balls ein bisschen mehr Zip packen kann. Ja, das hast du angesprochen. Pressure Awareness hat mir bei ihm gefallen. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob du darauf eingegangen
Nee,
warst.
aber es ist ein guter Punkt.
Wenn er mit dem Ball am Scramblen ist, dem Druck ausweicht, er behält die Augen immer. Und ich habe immer in Großdruckbuchstaben bei mir aufgeschrieben. Immer er downfield und versucht noch irgendeinen Receiver zu finden, dem er den Ball dann zuspeisen kann, bevor er dann wirklich erst so letzte Option selber läuft. Guter Improvisator offensichtlich dadurch. Er geht durch seine Reads, das hattest du ja auch angesprochen, was man im College teilweise bei manchen anderen Quarterbacks so gar nicht sieht. Also er geht, wenn der erste zu ist, zum zweiten, zum dritten, zum vierten. Ja, bisschen negativ, ich meine, ich habe ihn 1-4 ist er ja im Endeffekt great außerhalb der Top 10. Klar, er ist undersized, hast du ja auch schon angesprochen, beeinträchtigt dadurch natürlich so ein bisschen seine Fähigkeit, das Feld zu sehen. Er hat eben diese Ganzlinger-Mentalität, wo du eben auch mal das, wär besser hin und wieder für ihn auch mal einen Checkdown zu werfen, anstatt halt immer das Big Play zu suchen. Was mir aufgefallen ist, dass er underneath Zone Coverage besser wahrnehmen muss. Das ist so ein bisschen seine Achillesferse gewesen. Also sprich, wenn Defender in Zone Coverage unterhalb der Passrouten seiner Receiver gedeckt haben. Ja, und im Endeffekt noch ein bisschen eben so dieses Ganzlinger-Mentalität. Er kann enge Fenster treffen, aber er versucht manchmal zu enge Fenster zu treffen, wo dann eben einfach Completions nicht möglich sind. Ja, wie du schon gesagt hast, macht super Spaß, ihm zuzuschauen. Fällt mir so ein bisschen schwer. Ich meine, klar, das Off-the-Field-Zeug können wir einfach nicht bewerten.
Also auch nicht in unseren Grades
Ist,
drinnen, also das sollte man
genau,
nochmal vielleicht sagen.
da fließt dadurch nicht in seine Grade mit ein. Vom Spielertyp her erinnert er natürlich so ein bisschen an Johnny Manziel, auch wenn der natürlich noch deutlich wilder war als Mayfield das ist. Und das Off-the-Field-Zeug klingt so ein bisschen nach Johnny Manziel. Ich meine, mittlerweile weiß man natürlich, Johnny Manziel hatte Probleme ohne Ende, aber davon hat man relativ wenig gehört
Ja,
vor dem Draft.
das
Das war
stimmt.
halt so dieses, man hat einfach gehört, er geht gerne auf Partys feiern, aber man hat nichts gehört irgendwie von Alkoholabhängigkeit, von Trainingsfaulheit und. Das hat man alles nicht gehört. Es war halt nur so dieses, ja, er geht halt zu so gerne feiern. Und das, wo man so denkt, ist jetzt nicht das Schlimmste an Kritik, was man hören kann. Eben alles andere hat man nicht gehört. Und natürlich muss es nicht sein, dass es bei Mayfield jetzt das gleiche ist, aber einfach, ich sag mal, für den Hinterkopf. Dass es da eben so ein paar negative Vorfälle jenseits des Footballfeldes gegeben hat, muss keinen Einfluss auf seine Footballkarriere haben, könnte es unter Umständen. Aber es ist ein toller Footballspieler. Und das ist es im Endeffekt, ein toller
Ja.
Footballspieler. Er ist halt kein High-Rate-Speed-Guy. Offensichtlich mit 6'1 zu 20 kein überragender Athlet, aber er weiß eben, wie man Football spielt. Und das kann er ziemlich gut, wenn nicht sogar sehr gut. Und deshalb habe ich ihn mit einer 1-4.
Was mir halt bei dem halt wirklich Spaß macht, das ist ein Typ, wenn das Spiel, wenn es darum geht, das Spiel zu entscheiden ist, und es ist ein Vierter und Zwei, dann nimmt er den Kopf runter und holt diese 2 Yards irgendwie. Also, das ist ein,
Oder er findet ja. Oder er läuft so lange, bis er einen offenen Receiver findet.
Ja, er wird irgendwie einen Weg finden. Also, auch wenn das vielleicht da manchmal ein bisschen stur ist, aber da hat er schon auch ein bisschen was von Deshaun Watson. Weißt du, er findet irgendwie einen Weg, diese Spiele zu gewinnen. Und er hat in diesem Jahr bei Oklahoma nicht dieses krasse Talent um sich rum gehabt, wie im letzten Jahr. Also, Mixon ist weg, Pirine ist weg, Didi Westbrook ist nicht mehr, da hatten sie nicht noch einen anderen guten Receiver letztes Jahr, den ich jetzt vergesse.
Also vielleicht denkst du an Sterling Shepard, aber war das Jahr
ja auch schon weg. Also er hat sich halt viel auf Andrews verlassen, den Tight End, der allerdings auch ein paar Drops hatte in den Spielen, die ich jetzt gesehen hatte. Aber das Talentlevel ist dieses Jahr bei Oklahoma gar nicht so krass. Ich liebe deren Offense. Also ich liebe wirklich deren Offense. Das ist zwar, der Headcoach von denen kommt zwar eigentlich auch aus einer Air Raid, aber das, was sie halt machen, hat halt sau viele West Coast Elemente. Es wäre jetzt zu viel verlangt, da noch intensiver darauf einzugehen. Ich hoffe, dass ich in der Offseason nach dem Draft ein bisschen die Zeit habe, darauf einzugehen. Weil es einfach unheimlich geil ist und ich mich tierisch darauf freue, wie diese Oklahoma Defense, diese Oklahoma Offense gegen diese brutal physische, intelligente Georgia Defense spielt. Das ist für mich das Spiel des Jahres, das erste Halbfinale heute. Und Clemson gegen Alabama wird auch geil, aber es wird ein anderes Footballspiel. Ich bin bei Mayfield ein bisschen beruhigt, Roman. Ich habe mir echt ein bisschen Sorgen gehabt, dass ich den überschätze. Und ich meine, er hatte zum Teil auch, es gibt Leute, die sagen, knall den weg vor der zweiten Runde auf keinen Fall. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein First Overall Pick. Ich weiß nicht mehr, ob ich den First Overall bashen würde. Ich glaube, ich würde den, auch wenn ich jetzt eine relativ niedrige Grade habe, ich weiß nicht, ob ich den First Overall bashen würde. Weil wir wissen zu Quarterbacks einfach zu wenig. Wir interviewen die Leute nicht. Wenn ich absolut komfortabel mit der Persönlichkeit von Baker Mayfield bin und glaube, dass er gewisse Sachen lernen kann, dann hat er von den Anlagen her die Chance, sehr, sehr guter NFL-Quarterback zu werden. Also ich hab mir jetzt gerade so weit geredet, nein, ich würde ihn nicht besser bashen, wenn er First Overall geht. Ich würde ihn vielleicht besser bashen, wenn Rosen und Darnold sich anmelden, die ich jetzt noch sehen muss. Da wird man dann sehen, wie ich die grade. Aber speziell bei Rosen hatte ich ja eine sehr, sehr hohe Bewertung nach dem 16er-Tape. Das ist so das einzige Ding, wo ich mir sage, kann ich vielleicht nicht mitgehen. Aber letztlich müssen die Teams komfortabel geben und werden. Und letztlich gibt es ja auch bei Darnold und bei Rosen gewisse Dinge. Also auch bei Rosen gerade auch off-field Stuff, wo Teams ein bisschen unkomfortabel werden können. Sag nochmal.
Ich wollte jetzt sagen, so viel dann vielleicht zu den Spielern. Eine Sache, die wir nochmal ansprechen müssen, und Christian, tut mir leid, dass ich vergessen habe, das auf den Ablauf zu schreiben, deshalb trifft sich das jetzt vielleicht
etwas
unerwartet. Die NFL-Saison,
ja,
die Regular Season zumindest, ist gestern zu Ende gegangen.
Korrekt.
Und was bedeutet das, Christian, aus Draft-Sicht?
Die ersten Picks stehen fest.
Die ersten 20 Picks stehen fest.
Genau.
So fast zumindest dieses Jahr. Gehen wir das einmal kurz durch. War ja schon eine Woche vorbekannt. Die Browns haben den First Overall Pick, gefolgt von den Giants, die gestern noch ihr Bestes getan haben, diesen Pick aus der Hand zu geben, aber auch die Colts wollten dann leider gewinnen. Die Browns haben dann wiederum den vierten Pick, also die haben den ersten und den vierten Pick. Den vierten Pick bekommen sie von den Texans, vom Draft Day Trade letztes Jahr noch, als die Texans für Deshaun Watson hochgetradet sind. Die Broncos haben den fünften Pick an 6. Mal wieder dürfen die New York Jets picken. Die Tampa Bay Buccaneers haben sich mit ihrem Sieg gestern 2 Plätze nach unten gewonnen, sozusagen, haben den 7. Pick. Die Bears an 8. An 9 ist dann noch nicht ganz klar, wer da picken darf, denn die 49ers und die Raiders haben die gleiche Bilanz und den gleichen Strength of Schedule, und da sie aus verschiedenen Conferences kommen, aus der NFC und der AFC, gibt's keine weiteren Tiebreaker, die da mehr greifen. Deshalb wird ein Münzwurf bei der NFL Scouting Combine in diesem Jahr entscheiden, wer da den 9. und wer den 10. Pick hat, eben zwischen den 49ers und den Raiders. Fällt mir jetzt auch erst auf die beiden Bay-Teams. Dann an 11 die Dolphins, an 12 die Cincinnati Bengals und an 13 gibt es dann gleich den nächsten Coinflip zwischen diesmal den Green Bay Packers und dem Washington Football Team. Denn bei denen ist die Bilanz, der Strength of Schedule und dann auch der Conference Tiebreaker, nämlich die Bilanz innerhalb der NFC, alles gleich, und deshalb muss auch hier ein Münzwurf herhalten, um zu entscheiden, wer dann an 13, wer an 14 picken darf zwischen den Packers und Washington. An 15 sind die Arizona Cardinals dann an der Reihe, an 16 die Baltimore Ravens, die ja gestern in quasi letzter Sekunde aus den Playoffs ausgeschieden sind, ja, beziehungsweise nicht reingekommen sind.
Krasses Ende. Denn schaut euch die feiernden Bills-Fans an. Das ist ein, ich meine, selbst ja, als Chargers-Fan, es war halt insofern einfach, weil sie die Chargers ja nicht rausgenommen haben mit diesem Ding, sondern das war ja schon vorher entschieden durch den Sieg der Titans in Jacksonville, aber grats an die Bills und ich hoffe jetzt einfach, dass sie den Super Bowl gewinnen. So. Ich glaub's jetzt zwar nicht wirklich dran, aber so ein Super Bowl Vikings gegen Bills, ich will ihn mir anschauen.
Auf jeden Fall. Jetzt muss nur erstmal Shady McCoy wieder fit werden. Also an 16 die Baltimore Ravens, an 17 deine Los Angeles Chargers, ja, die leider quasi einen Platz dadurch verloren haben, dass die Ravens ausgeschieden sind. Die Seahawks, also die Seattle Seahawks, an 18 dann, an 19 meine, in Anführungszeichen, Dallas Cowboys. Und den 20. Pick, den letzten Pick außerhalb der Playoffs, haben die Detroit Lions.
Wir müssen uns ja irgendwie einen Namen für diesen 20. Pick überlegen. Das ist so der dümmste Pick, den man haben kann oder irgendwie sowas. Also wenn ihr da Ideen habt, schickt uns das mal. Weil 20 heißt nicht in den Playoffs und trotzdem quasi als letztes von den Non-Playoff-Teams picken. Das, ja, ist immer saublöd.
Das ist so das Worst-Case-Szenario am Ende der
Regular-Season. Ja, genau.
Weil Christian schon meinte, man ist nicht in den Playoffs drin und hat trotzdem dann den schlechtestmöglichen Pick. Meine Cowboys haben sich da ja große Mühe gegeben, diesen Pick zu haben.
Aber und die Eagles sich auch Mühe gegeben haben, das Spiel möglichst nicht zu gewinnen.
Es war ein großartiges Spiel. Ja. 6-0 übrigens aufgegangen für die Cowboys. Ich glaube, so ein Ergebnis hat es auch lange nicht gegeben. Immerhin ein Shutout.
Ja.
Ja, gegen Nate Sudfeld und die Eagles. Ja, aber zum Glück der Cowboys hat sich dann der Strength of Schedule so entwickelt, dass dann eben die Lions noch an den Cowboys in Anführungszeichen vorbeigezogen sind. So, das also einfach nochmal schnell durchgenudelt, die Draft Order zumindest, wie sie aktuell steht. Es gibt noch eben noch die zwei Münzwürfe, werden traditionell durchgeführt bei der Scouting Combine, also sprich dann im Februar. Irgendwie kann die NFL das nicht mal früher machen.
Ja, es ist halt vor allem nervig, wenn Teams von uns beteiligt sind, was jetzt nicht der Fall ist. Ich glaube, deine Cowboys waren irgendwann mal beteiligt, oder nicht?
Ja, also vor, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Jahren war mal ein Münzwurf zwischen den Cowboys und Chiefs.
Ich muss, alles klar.
Ja, aber einfach, Leute, Draft Order kann man auch mal fertig machen, ne? Also muss man ja nicht bis zur Combine warten, sondern
genau,
das kann man doch bestimmt auch super medienwirksam verwursten.
Genau, das wird einfach eine Stunde vor dem Wildcard, von dem ersten Wildcard-Spiel gemacht, mit einer ganz großen Zeremonie und einer Halbzeitshow.
Ja, also dann werden Repräsentanten beider Teams eingeladen.
Genau.
Ja. Ernsthaft, also ich meine, im Moment die Münzwürfe bei der Combine sind ja so überhaupt nicht medienmäßig dargestellt, sondern wenn man Glück hat, sieht man ein GIF von denen irgendwo auf Twitter, wie dann eben die Münze geworfen wird. Also dafür, dass die NFL alles, was möglich ist, live zeigt und vermarktet und weiß nicht was.
Ja.
Das könntet ihr mal machen, unter der Voraussetzung, dass es dafür deutlich früher kommt. So ja, zum Beispiel nächste Woche.
Ja, genau.
Einfach mal so unser Vorschlag als Fans des Drafts und der NFL an die NFL. Ich denke mal, das war's für heute, Christian.
Das war's für heute.
Irgendwelche Lebensweisheiten, die du loswerden möchtest.
Ach, Gottes Willen, vielleicht, nee, ich verzichte darauf.
Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr, übrigens. Haben wir heute noch gar nicht gemacht, Christian. Ich glaube, dafür sind wir einfach zu müde, um an solche Dinge auch noch zu denken. Ja. Vielen Dank fürs Reinhören, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal.